Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es soll nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Mit diesem Bibelwort zum Pfingstfest, mit diesem Wochenspruch, der über dieser neuen Woche steht, grüße ich Sie, liebe Gemeinde, hier in Schopfloch herzlich zum Gottesdienst am Pfingstmontag. Lasst uns im Wechsel beten den Psalm 100, Nummer 740. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Barmherziger Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns im Glauben deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Wir bitten dich, lass uns immer besser erkennen, was du aus Gnade für uns getan hast und was wir aus Dank für dich tun können. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Lasst uns nun unseren christlichen Glauben bekennen, indem wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Jetzt hören wir die Schriftlesung.
Die Schriftlesung, die steht heute in Apostelgeschichte 2, das Pfingstwunder, also nicht der ganze Abschnitt, aber Teile davon. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie setzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht all diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir sie denn in jeder in seiner Muttersprache? Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tag, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Joel 3, 1 bis 5. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, Psalm 110, Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Soweit. Als nächstes Lied singen wir das Lied 124, die Verse 1 bis 4. Nun bitten wir den Heiligen Geist.
Gemeinde. Es gibt 6 Predigttextreihen in unserer Kirche und in Württemberg noch eine 7. Reihe, die sogenannte Württemberger Reihe, wo die Württemberger Kirche gesagt hat, es gibt noch wichtige Bibeltexte, die in den ersten 6 Reihen, die in ganzer EKD gleich sind. Es gibt noch wichtige Texte, die nehmen wir in eine Württemberger Reihe. Und heute hören wir am Pfingstfest auf den Württemberger Predigttext zum Pfingstmontag. Das ist Joel 3, 1 bis 5. Und den hat ja in der Schriftlesung der Petrus als in Jesus erfüllt angesehen. Und er wird fast ganz zitiert in Apostelgeschichte 2. Jetzt Joel 3, 1 bis 5. Da spricht Gott der Herr. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Liebe Gemeinde, mit diesem Bibelabschnitt aus dem Joel-Buch sind wir wohl so um 375 vor Christus. Der Prophet Joel hatte für die Israeliten einen nationalen Klage- und Bittgottesdienst einberufen. Was war der Anlass? Heuschreckenschwärme hatten die ganze Erde aufgefressen und durch ausbleibenden Regen war alles vertrocknet. Das Vieh verschmachtete auf den Weiden, so erzählt Joel 1. Wer denkt nicht an die Wetterextreme, die in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben? Sturm, Hagel, Trockenheit, Überschwemmung. Und wir Menschen stehen dem doch relativ machtlos gegenüber, so wie einst die Israeliten. Bei diesem Klage- und Bittgottesdienst damals schaut der Prophet Joel nun hinter die Kulissen. Der Prophet sieht, dass das alles nicht nur Vorgänge in der Natur waren, sondern Teil des Gerichtes Gottes über die Welt. Und so sind die Vorgänge in der Natur heute auch ein Anklopfen Gottes an unsere Tür. Der Prophet Joel hört nun im Klage- und Bittgottesdienst, dass Gott alles Klagen und Bitten erhört hat, einen neuen Anfang schenkt. Der Prophet Joel hört Gottes Heilsbotschaft, denn Gott spricht, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Gott will also nach diesen endzeitlichen Umbrüchen seinen Geist schenken. Ja, noch mehr, diesen Geist in Fülle ausgießen. Gott ist also nicht so sparsam, wie wir sparsam Milch in den Kaffee gießen. Nein, Hier heißt, Gott gießt seinen Geist ganz aus. Er behält nichts zurück. Das wollen wir uns doch merken, liebe Gemeinde. Gott ist in seinen Gaben nicht knausrig, nicht geizig. Wenn Gott gibt, dann gibt er großzügig. Ganz so wie der Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel sagt, ist Gott für uns, wer kann dann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, sagt Paulus. Gott gibt sich für uns also ganz und vollständig. Das sehen wir an Jesus Christus. Auch in seinem Geschenk des Geistes, von dem hier die Rede ist, gibt Gott sich selber und er gibt sich ganz. Doch wie ist das mit dem Geist Gottes, liebe Gemeinde? Wenn wir die Bibel betrachten, so sehen wir, im Alten Testament gibt Gott den Geist einzelnen Menschen, einzelnen. Gottes Geist kommt über einzelne Männer Israels, um ihnen Vollmacht zu geben, zum Beispiel zum Vertreiben von Besatzern, so im Richterbuch. Ähnlich werden auch die Könige bei ihrer Salbung mit dem Geist Gottes erfüllt. Und der König ist ein adoptierter Sohn Gottes und der König führt dann den Willen Gottes für Israel aus. Und Gott gibt seinen Geist einzelnen Männern Israels, um dem Volk Gottes Wort in einer konkreten Lebenssituation zu verkündigen. Das sind die Propheten. Über viele von ihnen kommt der Geist Gottes nur gelegentlich. Einzelne große Prophetengestalten, Elia, Amos, Hosea, Jesaja, Hesekiel, werden von Gott herausgerufen aus dem normalen Volk zu diesem besonderen Amt des Propheten, der das Wort Gottes in einer konkreten Situation dem Volk verkündigt. Auch der Jeremia gehört dazu, der aber schon wieder eine Ausnahme ist, denn er wird in ganz jungen Jahren, wir würden heute sagen als Teenager, von Gott berufen. Und so muss er fürchten, nicht ernst genommen zu werden, weil er ja noch nicht volljährig ist. Also, im Alten Testament, Gott beruft Einzelne zu Propheten. Gott beruft Männer, meistens volljährige Männer, die in gewissem Ansehen stehen, also aus der Elite des Volkes. In unserem Predigtext aber, da heißt es für die letzte Zeit, Gott will seinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Also, nicht mehr Einzelne, wie auf langen Strecken des Alten Testaments, bekommen den Geist Gottes, sondern alles Fleisch. Nicht mehr nur volljährige Männer können den Geist Gottes erhalten, sondern auch, heißt hier, Jugendliche. Und die Gabe des Geistes ist nicht mehr auf eine einzelne Generation beschränkt, nicht mehr auf einen Augenblick der Heilsgeschichte. Söhne und Töchter werden genannt, also die folgenden Generationen, die Gott mit seinem Geist erfüllen will. Und auch die Frauen sind nun vom Geist erfüllt, die Töchter. Und nicht nur die Elite des Volkes bekommt den Geist, sondern Gott sagt, auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Also unabhängig vom sozialen Stand will Gott seinen Geist schenken. Also, sagt unser heutiger Predigtext, jeder und jede kann den Heiligen Geist Gottes bekommen. Das ist etwas grundstürzend Neues im Alten Testament. Also das Gottesvolk des Neuen Bundes hat nicht mehr Propheten. Wir könnten sagen, es besteht aus Propheten. Welch eine Verheißung. Und wozu ein ganzes Volk von Propheten? Die Bibel meint bei Prophetie nicht immer die Offenbarung des Zukünftigen. Die Bibel meint bei Prophetie das Aufzeigen des Willens Gottes überhaupt. Prophetie bedeutet zunächst und vor allem, Gott sagt uns unsere Lage aus seiner Sicht. Gott sagt uns unsere Lage aus seiner Sicht. Könnten auch sagen, Prophetie ist zuerst so etwas wie Diagnose der vorfindlichen Situation vom Wort Gottes her. Und was gibt es Hilfreicheres als Gottes Sicht für unser Leben zu erfahren? Gleichsam den geistlichen Durchblick zu haben über das, was für unser Leben einen Wert hat und über das, wie man im Schwäbischen sagt, was keinen Wert hat. Und zwar in Gottes Augen und nicht in den Augen des Zeitgeistes. Gott sieht deutlich, dass unser menschlicher Lebensweg in einer Sackgasse enden muss, wenn wir dem Zeitgeist nachlaufen. Wenn wir das für richtig halten, was alle oder die meisten für richtig halten. Deswegen brauchen wir den prophetischen Heiligen Geist, dass wir jetzt schon Gottes Willen erkennen, um rechtzeitig Kurskorrekturen in unserem Leben vorzunehmen. Die Bibel nennt dies Umkehr, Buße tun, Rückkehr auf den Weg mit Gott. Und ein Volk ohne klare Richtlinien von Gottes Wort her geht letztlich zugrunde. Der Prophet Joel hatte seine Vision, die hier niedergeschrieben ist, einige hundert Jahre bevor Jesus gekommen ist. Und die Israeliten haben sehnsüchtig auf die Erfüllung der Botschaft, die Joel aus Gottes Hand entgegennahm, gewartet. Sehnsüchtig auf die Erfüllung. Und am ersten Pfingstfest, nach Ausgießung des Geistes Gottes, das haben wir in der Schriftlesung gehört, steht Petrus auf und gibt die Deutung dessen, was da vor sich ging. Petrus sagt in seiner Pfingstpredigt, hier am ersten Pfingsten hat sich Joel 3 erfüllt. Und die Apostelgeschichte zitiert nun dieses dritte Kapitel, unseren heutigen Predigtext, drittes Kapitel Joel-Buch, bis auf einen Vers in voller Länge. Übrigens das einzige, fast vollständig zitierte alttestamentliche Kapitel im Neuen Testament. So wichtig war diese Erfüllung für die ersten Christen. Für uns heißt diese Gabe des Heiligen Geistes konkret. Gott zeigt uns aus der Heiligen Schrift seinen Willen mit uns und mit der Geschichte. Gottes Geist wirkt unsichtbar. Auch ein junger Mensch, sogar ein Kinderkirchkind, das die Bibel kennenlernt, kann in seinem Verstand bereits von Gottes Geist geleitet werden. Glaube kommt ja aus dem Hören des Wortes Gottes, das uns der Heilige Geist dann aufschließt, sodass wir merken, wir sind ja gemeint, ich bin gemeint. Und den Heiligen Geist, der ausgegossen ist seit dem ersten Pfingstfest. Wie empfangen wir den? Wir empfangen ihn, wenn wir durch das Hören des Wortes Gottes zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Jesus sagt im Epheserbrief, in ihm, Jesus Christus, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Epheser 1, Vers 13. Also, wer an Jesus Christus glaubt, der hat den Heiligen Geist. Es bedarf dann nicht noch eines besonderen Geistempfangs, wie manche Pfingstler irrenderweise meinen. Paulus sagt, als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Halten wir das unbedingt fest. Wer an Jesus glaubt, der hat den Heiligen Geist. Fragen wir nun weiter, wie kommt eigentlich der Petrus dazu? Joel 3, unseren Predigtext, als erfüllt zu sehen. Es heißt doch, diese endzeitliche Katastrophe, der Tag Jahwes, muss der Ausgießung des Heiligen Geistes am ersten Pfingsten vorangehen. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen, heißt es in Vers 1. Petrus lehrt uns also, der endzeitliche Zorn Gottes, Gottes Gericht über die ganze Menschheit und ihre Sünden ist bereits geschehen. Nicht über uns Menschen direkt, denn dann hätte der heilige Gott uns alle vernichten müssen, wie einst Sodom und Gomorra. Gott hat sein Gericht, das uns hätte treffen müssen, ausgegossen über seinen Sohn Jesus Christus. Am Kreuz von Golgatha hat sich das endzeitliche Gericht über die Menschen ereignet. Wenn wir glaubensvoll auf diesen gekreuzigten Jesus blicken, wenn wir uns gleichsam mit Jesus am Kreuz identifizieren, dann, aber nur dann reinigt uns dieses Gewitter auch von unseren Sünden. Paul Gerhard hat in seinem Passionslied »O Haupt voll Blut und Wunden« Folgendes gesagt. »Nun warst du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Lied 85. Aber über diejenigen, die kalt über den gekreuzigten Jesus hinweggehen, da sagt Jesus selbst: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Kehren wir zurück zu Joel 3. Dort findet sich eine Ankündigung von Dingen, wo man etwas zusammenzuckt. Das heißt, und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis, der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. In der letzten Zeit, so sagt Gott durch Joel, verstärken sich also die geschichtlichen Wehen, die der Geburt der neuen Schöpfung, dem sichtbaren Hereinbrechen des Gottesreiches vorangehen. Ja, trotz der Erfüllung des Gerichts am Kreuz wird der jüngste Tag, also das offensichtliche Richten der Lebenden und Toten, erst noch kommen. Und die Stürme werden ihm vorausgehen, so wie das Ausgießen des Geistes ihm bereits vorausgegangen ist. Da könnte man jetzt fragen: Warum gibt uns Gott Vergebung am Kreuz, wenn wir am Ende doch durch die große Krise hindurch müssen? Geht es uns als Gläubigen genauso schlecht beim Untergang der alten Welt wie allen anderen? Joel sagt uns im letzten Vers: Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Und dann gibt er Begründung: Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Da wird der Berg Zion und Jerusalem erwähnt. Was heißt das? Wir wissen um das Geheimnis des Gottesberges, des Tempelberges. Nämlich einst wohnte Gott selber auf diesem Berg Zion. Dort hat Gott Wohnung genommen. Und dann ist die Offenbarung Gottes fortgeschritten. Und Gott hat sich ganz in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und bei der Tempelreinigung in Johannes 2 sprach Jesus davon, dass sein Leib, also Jesus selber, der wahre Tempel ist. Er redete von dem Tempel seines Leibes. Also, nicht der Berg Zion, nicht der Tempel in Jerusalem ist unser wahrer Tempel, sondern Jesus selber ist unser wahrer Tempel. Und deshalb lässt Petrus in seiner Pfingstpredigt, Schriftlesung, auch den letzten Satz mit diesem Joel-Zitat weg, wo von Jerusalem und vom Zion die Rede ist. Für uns Menschen ab Jesus Christus gilt, seit Jesus, wenn wir den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen, wenn wir Gott anrufen, wie Jesus uns gelehrt hat, besonders im Vater unser, wenn wir Jesus Christus anrufen, haben wir die unzerstörbare Verbindung mit Gott, die alle Stürme unseres Lebens überdauern wird. Die sichtbaren Wehen der Endzeit werden auch den Gläubigen nicht erspart. Aber wir sehen über das Ende der alten vergehenden Welt hinaus und erwarten die Geburt von Gottes Ewigkeit. Und mit unserer unzerstörbaren Gottesbeziehung durch den Glauben an Jesus Christus trägt uns Gott auch durch alle Krisen und Nöte unseres eigenen Lebens hindurch, durch Leid und Tod hindurch, in seine himmlischen Wohnungen, die er für uns bereitet hat. Amen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Amen. Groß ist unser Gott. Singen wir das Lied 897. Lasst uns beten. Heiliger dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du dich uns geoffenbart hast und dass wir in deinem Wort die Hoffnung und die Richtschnur für unser Leben haben. Zeig uns immer wieder neu, wie gut es ist, dir zu vertrauen und auf dich zu hören. Wir bitten dich um solche Einsicht für alle Menschen und dass sie an dich, Herr Jesus Christus, glauben. Wir bitten dich für unsere bedrängten Mitchristen, wo sie Verfolgung und Benachteiligung erleiden. Wir bitten dich für die Opfer der Kriegswirren und des Terrors und für alle, die dem wehren. Wir bitten dich für die Christenheit in den verschiedenen Kirchen und Konfessionen, dass sie dein Wort neu hört, damit deine Wahrheit hell wird und hell bleibt in allen menschlichen Irrungen und im negativen Sog des Zeitgeistes, bis zuletzt alles erleuchtet wird durch dein Licht in Jesus Christus. Amen. Zusammen mit der Christenheit auf der ganzen Erde beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte Platz zu nehmen. Singen wir vom Eingangslied 554 noch die vierte Strophe. Zu den Abkündigungen, liebe Gemeinde, danke für das Opfer gestern, es 271 Euro für aktuelle Notstände. Das Opfer heute ist für Aufgaben der eigenen Gemeinde. Freundliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10.15 Uhr, mit Pfarrer Stahl aus Dornstetten. In diesem Gottesdienst feiert der Jahrgang 1954 seine goldene Konfirmation. Und nachher gibt es Kirchenkaffee. Leider muss ich weitergehen. So steht der auch antrinken. Anders mal noch wieder. Also, Kirchenkaffee. Nicht gleich heimgehen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Pfingstmontag. Jetzt singen wir meine Hoffnung und meine Freude. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.